George Grosz ist wirklich bekannt geworden als Vertreter des Dadaismus und dann später der neuen Sachlichkeit im Verlauf der 1920er Jahre. Also das heißt, seine Karriere findet in Berlin statt. Muss wirklich sagen, so vielleicht der entscheidende Auftakt ist diese berühmte internationale Dada-Messe 1920 in Berlin. Da nimmt Grosz mit prominenten Arbeiten auch, die heute zum Teil noch existieren, auch teil und ist wirklich so einer der Hauptvertreter des Berliner Dadaismus, der sich vielleicht auch insgesamt dadurch auszeichnet, dass er eben sehr politisch ist. Und dann im Verlauf der 20er Jahre zählt er dann am Anfang zu einer Richtung, einer linken neuen Sachlichkeit, die man Verismus nennt und die sehr gesellschaftskritisch ist, muss man sagen. Er wird dann so ein bisschen konservativer auch im Verlauf der 20er Jahre und nimmt auch nochmal prominent teil an der Ausstellung Neue Sachlichkeit in Mannheim 1925 und wird dann auch malerischer und wir kennen Grosz tatsächlich eher so als den politischen, sezierenden Künstler der 20er Jahre.
Ich würde gerne ein bisschen noch zurückspringen in der Zeit. Grosz gehört nämlich zu einer Generation, die den Ersten Weltkrieg am eigenen Leibe erfuhr. Welche Auswirkungen hatte denn eben genau diese Erfahrung für Grosz, also biografisch und auch dann für seine Kunst? Wir haben ja jetzt schon das so zeitlich ein bisschen eingeordnet. Sie haben auch angesprochen, er hat in linken Verlägen veröffentlicht. Oft hat er eben Druckgrafiken erstellt, die eben dann in Zeitschriften wie Die Neue Jugend eben von John Hartfield und seinem Bruder Wieland Herzfeld rausgegeben, ne? Und die Aktionen veröffentlicht wurden, dann später der Malik Verlag. Und die fangen Momentaufnahmen dieses neuen, modernen Berlins ein und sind oft, das haben Sie auch gesagt, politisch und gesellschaftskritisch. Wen erreichte Grosz denn damit überhaupt, wenn er solche Zeichnungen über eben diese Medien, über Zeitschriften veröffentlichte? Wer waren denn die Rezipienten? Also kann man sagen, das war massenwirksam?
Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung. Also es wendet sich, glaube ich, dann doch schon stark an ein, sagen wir mal, linkes, politisch linkes Publikum, was auch durchaus jetzt der Arbeiterschaft, aber auch natürlich einer linken Intelligenz tatsächlich zugehörte. Also insofern ist das ein eingegrenzter Kreis innerhalb, sagen wir mal, eines linken, kommunistischen, marxistischen Spektrums. Man muss ja auch überhaupt sich fragen, welche Rolle die Kunst eigentlich innerhalb des Marxismus dann auch spielte, wer da wirklich erreicht wurde. Auch welches Menschenbild oder welches Bild des Arbeiters George Grosz da wirklich dann vertrat und inwieweit das tatsächlich auf einer Parteilinie war. Also insofern würde ich sagen, das war nicht wirklich massenwirksam, aber es wurde durchaus schon von einer größeren Zahl von Menschen dann auch wahrgenommen. Konnte sich ja auch dahingehend äußern, dass es nicht nur in Parteizeitschriften oder in linken intellektuellen Blättern dann als Karikaturen und kommentierende politische Zeichnungen wahrgenommen wurden, sondern dass teilweise auch großformatig Plakate gestaltet wurden bei Demonstrationen. Da gibt es vereinzelt Blätter, wo dann eben auch sozusagen der Typus des Arbeiters wirklich jetzt so als eine geschichtsmächtige Figur auch gezeichnet wird. Das wäre so das eine. Also, dass man wirklich sagen kann, schon wirklich ein politisch linkes Spektrum auf der einen Seite. Wir kennen aber auch ein paar Quellen, wo wirklich gut bürgerliche Mäzenaten wie Harry Graf Kessler beispielsweise das auch wahrgenommen haben. Vielleicht geht es dann auch ein bisschen weg von den Illustrationen in Zeitschriften und ein bisschen hin zu den grafischen Mappen, die durchaus größere Auflagen hatten, aber so ein Mappenwerk natürlich nicht eine, da mal über 1000 Exemplare vielleicht rausgehende Auflage besaß. Und insofern war das also schon ein eingegrenzter Teil, aber da erreichte George Grosz durchaus auch ein anderes Publikum und wirklich ein bürgerliches, teilweise sogar aristokratisches Publikum, was aber eben liberal oder linksliberal auch eingestellt war. Und dann muss man sagen, aufgrund der doch sehr scharfen Zeichnungen von Grosz kam es immer wieder zu Konflikten auch mit der Justiz, kam es also zu Prozessen auch. Und diese Prozesse, die in Berlin dann vor einem Landgericht geführt wurden, mehrfach, und die dann entweder, sagen wir mal, sowas wie Pornografie als Gegenstand hatten oder eben auch die Verhöhnung der bürgerlichen Klasse oder auch des Militärs insbesondere, das wurde noch als gravierender wahrgenommen. die trugen natürlich auch zu einer gewissen Publizität bei. Und auch da wurde Gross dann tatsächlich eigentlich über diese Prozesse noch mal stärker bekannt, als er ohnehin schon bekannt war.
Ich muss gerade an feine Sahne Fischfilet denken, die den Korb dem Verfassungsschutz überreicht, sich bedankt für die großartige PR-Aktion.
Genau, also muss gar nicht so gut sein.
Sie haben schon angesprochen, also dass Gross-Positionen sich auch verändert haben. Also er war ja sehr beeindruckt von den revolutionären Geschehen 1990, wurde Parteimitglied der KPD, aber seine politisch relativ entschiedene Haltung der Anfang der 1920er Jahre veränderte sich zunehmend. Sie haben vorhin gesagt, er wurde konservativer. Können Sie nachzeichnen, inwiefern er sich da verändert hat? Also im Laufe dieser 1920er Jahre, kann man das auch in seinem Werk sehen?
Ja, ich glaube, das ganz wichtig ist bei George Gross, dass er ein bestimmtes Menschenbild hat. Also das ist vielleicht auch durchaus ein pessimistisches Menschenbild und was vielleicht auch davon ausgeht, dass es sowas wie eine Natur des Menschen gibt, die nicht unbedingt positiv einzuschätzen ist und dass, sagen wir mal, größere Erziehungsmaßnahmen pädagogischer Art nicht dazu führen, dass der Mensch besser wird und vielleicht auch eine politische Ideologie nicht unbedingt dazu führt, dass der Mensch in seinem Wesen besser wird, auch wenn sich vielleicht gesellschaftliche Verhältnisse zum Positiven, also im Sinne einer Gerechtigkeit oder so, verändern können. Ich glaube, das muss man tatsächlich als Prämisse für Gross annehmen. Es gab dann natürlich ein ziemliches Bekenntnis zur KPD in der ersten Nachkriegszeit der Weimarer Republik, also in diesen ersten Jahren. Es gab dann wohl aber eine folgenschwere Episode auch, die in der Russlandreise bestand. Und diese Russlandreise in den frühen 20er Jahren war eher eine Enttäuschung. Das war nicht so, dass Gross da das Gefühl hatte, da verändert sich in Russland etwas zum Positiven. Wir haben solche Reisen auch später. Das verschärft sich natürlich nochmal dann unter Stalin, dass Menschen wirklich komplett enttäuscht sind von dem, was dort passiert. Bei Gross tritt schon so eine Ernüchterung Anfang der 20er Jahre ein. Dann ist Gross auch jemand, der es durchaus nicht verachtete, sagen wir mal, ganz gut zu leben. Das heißt, was seine Mode betrifft oder bestimmte Konventionen betrifft oder wie er auch wohnte, das hat dann auch so ein bisschen so einen bürgerlicheren Charakter, kann das annehmen und auch so eine Trennung von Arbeitssphäre auf der einen Seite. Das Atelier ist dann anders als eine bürgerliche Wohnung, die er dann auch teilweise hat, und er zieht sich gerne auch gut an, also legt er auch schon Wert auf ein Äußeres. Und er kommt dann zu einer Entscheidung, die, glaube ich, wirklich ungewöhnlich ist. Er unterschreibt beispielsweise einen Vertrag bei dem Galeristen Alfred Flechtheim. Und das ist bemerkenswert, weil das ist jetzt bürgerlicher Kunsthandel. Und da merkt man schon, da möchte er auch tatsächlich Geld verdienen mit seinen Arbeiten. Da trifft man sogar stellt man Überlegungen an, ob man nicht Grafikmappen, die auf einmal Landschaft und nicht politische Szenen zeigen, ob man die nicht in den späten 20er Jahren produzieren möchte, um auch gut verkaufen zu können. Und was wir insgesamt merken, ist, wenn er anfängt zu malen, dann wird das auch wirklich malerischer. Da gibt es dann eine Auseinandersetzung, die auch in der, sagen wir mal, in der George Gross-Forschung eher auch unterbelichtet ist, dass er sich auch einmal mit französischer Malerei auseinandersetzt. Also wir kennen den politischen Zeichner, wir kennen auch diese politischen Bilder, die immer wieder diese, sagen wir, Spannung und auch Widersprüche innerhalb einer Gesellschaft thematisieren. Aber auf einmal können auch Stillleben gemalt werden oder können Akte gemalt werden. Und das kann dann mit einem feinen französischen Kolorit geschehen. Also da fangen ja auf einmal an, Sachen auch ganz andere Art zu interessieren. Und das, würde ich sagen, ist so ein bisschen so eine Art Verbürgerlichung oder auch ein neuer Konservatismus, der sich bei ihm da zeigt.
Da tut sich bei mir die Frage auf, wie seine Dada-Kollegen auf diesen Flechtheim-Vertrag denn reagiert haben, weil das kennen wir ja aus Paris, wie dann Breton und Co. Bestimmte Gruppenmitglieder dann wieder rausgeschmissen haben, weil die einfach zu bürgerlich waren. Und jetzt, ich will jetzt gar nicht Dalí mit Gross vergleichen, weil völlig anderes Setting, aber nichtsdestotrotz hat Dada schon eine recht eindeutige Haltung, was Kunst und bürgerliche Kunst angeht. Gibt es da Zeugnisse von? Gab es da Konflikte? Oder ist das chronologisch einfach, ist da die Dada-Phase sozusagen schon wieder in Berlin am Abflauen und das war eigentlich gar kein Streitpunkt?
Also ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, also dass die sozusagen diese Hochphase des Dadaismus, dass die auch aufgehört hatte und dass jeder im Grunde auch für sich überlegen musste, was mache ich jetzt eigentlich. Und aber da mal dieses antibürgerlich, antikünstlerische von Dada um 1920, das hört dann auch auf und verändert sich, also dann beispielsweise in Richtung neue Sachlichkeit, das wäre so das eine. Das andere ist, dass Gross sich ja nicht wirklich von der politischen Linie der KPD auch distanziert. Es ist, also wir haben so ein bisschen so ein Doppelleben, was er dann führt. Also er liefert auch weiterhin Zeichnungen für Publikationen und stellt da in gewissen Zusammenhängen auch aus. Das hört er nicht auf. Und er vertritt auch jetzt nicht sagen wir mal, sehr offensiv eine Position, dass er mit einem sozialistischen Menschenbild nicht mehr meinetwegen übereinstimmt. Also das hält er, da hält er gewissermaßen den Ball auch ziemlich flach und macht diese anderen Dinge dann einfach parallel dazu. Das wird also nicht so groß thematisiert und ist auch vielleicht kein Widerspruch, sondern ist vielleicht so eine Doppelgleisigkeit, die auch vielleicht der Tatsache geschuldet ist, dass man eben vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen muss oder einen bestimmten Lebensstil auflegen will.
Sie haben ja schon angesprochen, die Landschaftsmalereien, die ja dann in seinem Exil tatsächlich mehr realisiert wurden. Also da habe ich jetzt nur ein paar Bilder so im Kopf, die sich so komplett unterscheiden zu dem, was man von ihm kennt aus Berlin. Woran lag das?
Also ich glaube, dieses Exil in Amerika, ich glaube, wichtig ist, dass George Gross zu den Künstlern auch gehörten, die jetzt nicht unbedingt aufgrund der politischen Veränderung ins Exil gingen, weil er schon vor der Machtübernahme durch Hitler geht. Das hängt damit zusammen, dass er dort unterrichten konnte und das ziemlich punktgenau die Entscheidung im Januar 1933 traf, dann endgültig überzusiedeln, um dort einfach eine Lehrposition einzunehmen. Und damit hat er großes Glück gehabt. Denn ich glaube, Gross wäre es vielleicht ähnlich wie jemand wie John Hartfield. Also diese sehr politischen Künstler der Weimarer Republik, die waren vielleicht tatsächlich wirklich auch gefährdet, dass man sie dann ins Konzentrationslager eingeliefert hätte. Und da glaube ich, da gilt, das würde auch für George Gross gelten. Der hatte jetzt Glück, geht nach Amerika. Sein Stil hatte sich schon ein bisschen verändert und er greift auch nochmal Themen auf. Also der Blick zum Beispiel in Manhattan oder in schwarzen Viertel und auch der Versuch, Physiognomien zum Beispiel wiederzugeben. Das ist jetzt nicht mehr so denunzierend wie vielleicht in den frühen 20er Jahren, sondern es ist eher charakterisierend oder auf eine Physiognomie gehend. Und er fängt dann auch an, neben der Lehrtätigkeit, die er hatte, dann auch eine eigene Kunstschule zu gründen und auch zu unterrichten. Also er hat auch Malklassen, er finanziert sich da auch von, kann ab und an auch verkaufen. Er bekommt auch zweimal einen Preis oder dreimal sogar einen Preis in den USA zugesprochen. Also er ist schon ein bisschen bekanntere Figur. Er wird auch anerkannt und fängt auch wirklich an zu unterrichten. Ja, und ich glaube, dann gibt es nochmal, was wichtig ist, eine Phase, die dann im Zuge vielleicht an der 30er Jahre, der späten 30er Jahre und im Verlauf des Zweiten Weltkriegs, wo er im Grunde nochmal diese politischen Themen auf eine ganz andere Art und Weise stellt. Aber er gehört auch zu den wenigen Künstlern, die tatsächlich zum Beispiel die Massenverbrechen der Nazis schon vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs thematisieren, aber auch zum Beispiel, na, sagen wir mal, eine vergleichbare Sicht auf Hitler und Stalin entwickeln. Also Stalin und der Kommunismus wird vielleicht anerkannt im Sinne, die tragen dazu bei, Nazi-Deutschland zu besiegen. Aber im Grunde ist auch ganz klar, hier geht es um den mächtigen Diktator. Die Künstler auf einem Gemälde beispielsweise sind da wie so Schmeißfliegen, die um den Diktator herum. Und da kann man nicht mehr genau sagen, das ist eigentlich nicht unbedingt Hitler, sondern das kann auch genauso gut Stalin sein. Also das ist schon vielleicht dann ein Künstler, der noch den Fokus auf die deutschen Verbrechen hat, aber der gleichzeitig vielleicht auch ein Künstler ist, der sich dahingehend politisch gewandelt hat, dass er jetzt eigentlich sowas wie Totalitarismus kritisiert und nicht mehr sozusagen den Nationalismus und den Nationalsozialismus, sondern inzwischen tatsächlich Kommunismus und Nationalsozialismus gleichermaßen kritisiert, was ihm ja vielleicht auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht unbedingt einfacher bei der Rezeption gemacht hat.